Kardinal Kaspar jüngst mal gesagt, ein echter, waschechter Atheist ist eigentlich ein Glücksfall für einen Theologen. Warum? Weil hier Gott bestritten wird und dadurch, dass er bestritten wird, auch nochmal präsent gehalten wird, sodass sich hier Diskursmöglichkeiten ergeben, die zunächst bei einem religiös indifferenten Zeitgenossen so nicht da sind. Es ist doch offensichtlich so, dass in der Generation der zwischen 15 und 25-Jährigen aufgrund der Krisenerfahrung, auch aufgrund der teilweise recht klar konturiert auftretenden muslimischen Jugend, eine neue Rückvergewisserung auf eigene religiöse Tradition stattfindet.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
307.117. So viele Menschen sind zuletzt in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Zählt man die Sterbefälle dazu und berücksichtigt auch die Eintritte, also Taufen, Übertritte und Wiederaufnahmen, dann ist die katholische Kirche zusammengerechnet im letzten Jahr um circa 500.000 auf nur noch 19 Millionen Katholiken geschrumpft. Der Säkularisierungsprozess scheint also ungebremst weiterzugehen. Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Und fehlt den Menschen, die der Kirche den Rücken kehren, irgendwas? Verlassen sie nur die Institution oder auch den Glauben? Glauben die, die keine Christen mehr sind, stattdessen andere Dinge? Und ist diese Entwicklung unaufhaltsam, so wie eine Naturgewalt? Ich bin Benjamin Lefen, Online-Redaktionsleiter von Communio. Hier ist unser Podcast Communicatio und ich spreche heute mit unserem Schriftleiter Jan-Heiner Tück. Jan-Heiner Tück ist Professor für Dogmatik an der Universität Wien und er hat gerade ein Buch herausgegeben, das im Verlag Herder erschienen ist. Jan, das Buch, an dem Theologen, Soziologen und Journalisten mitgewirkt haben, das heißt Wiederkehr der Säkularisierung. Was hat es mit diesem Titel auf sich? War denn die Säkularisierung mal verschwunden?
Also der Titel spielt zunächst darauf an, dass es in den 80er Jahren schon mal die Diagnose einer Wiederkehr der Religion gegeben hat, nachdem vorher das Narrativ leitend war, dass je moderner Gesellschaften werden, umso mehr Religion verschwinde. Da wurde also eine Konjunktur neureligiöser Phänomene registriert, New Age, Esoterik, aber auch der Gestaltwandel von Religion zu privaten Basteleien. Und jetzt sind wir ja durch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung und eben auch durch das Buch von Jan Loffelt, was also in diesem Sammelband auch eine prominente Rolle spielt, mit dem Befund konfrontiert, dass die religiöse Indifferenz deutlich zugenommen hat, sodass sich die Frage stellt, ob man diese Zunahme der religiösen Indifferenz jetzt auch als eine Wiederkehr der Säkularisierung deuten kann. Aber das ist in gewisser Hinsicht nur ein Titel, der neugierig machen soll.
Das Buch dokumentiert ja eine Debatte innerhalb der Theologie und der Auslöser, du hast es schon gesagt, war unter anderem das Buch eines Pastoraltheologen, Jan Loffelt, der in den Niederlanden arbeitet. Das Buch hieß »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt«. Loffelt sagt, wir leben nicht in einer Gesellschaft von Atheisten, sondern von Apatheisten. Was ist damit gemeint? Was ist der Unterschied zwischen Apatheismus und Atheismus? Und was macht dieser Unterschied aus?
Ja, Atheisten sind Leute, die klar sagen, es ist klar, dass Gott nicht existiert. Apatheisten sind Leute, die sagen, es ist mir völlig gleichgültig, ob Gott existiert oder nicht. Er spielt für meine Lebensführung keine Rolle. Also die Diagnose zielt auf eine wachsende Schicht von Leuten, die relativ gut durchs Leben kommen, ohne irgendwie metaphysische oder gar religiöse Antennen zu haben. Und jetzt ist eben die Frage, ist dieser Befund so tiefgreifend, dass er auch innerhalb der Theologie etwa zur Revision des Menschenbildes Anlass geben soll, sodass die klassische Lehre, dass der Mensch ein Sehnsuchtswesen ist, das auf Gott bezogen ist, möglicherweise durch diese empirisch-soziologischen Studien als überholungsbedürftig ausgewiesen wird.
Ja, du sagst es schon, die klassische Theologie sagt mit Augustinus zum Beispiel, unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir und in dir ist eben Gott. Es heißt, der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Aus deiner Sicht als Theologe, als Dogmatiker, kann man denn an dieser anthropologischen Charakterisierung des Menschen festhalten, auch wenn Leute in Umfragen sinngemäß sagen, dass sie ohne Gott und auch ohne jeden Transzendenzbezug gut zurechtkommen?
Ja, ich halte es für problematisch, aus diesem religionssoziologischen Befund der religiösen Indifferenz jetzt abzuleiten, dass der Mensch eben kein Sehnsuchtswesen mehr sei. Es sind ja zwei unterschiedliche Ebenen, ob ich jetzt religionssoziologisch Analysen anstelle und abfrage, was Leute von sich so sagen. Da ist ja auch die methodische Frage im Hintergrund, ist es überhaupt passgenau genug? Also vielleicht verkennen ja die religionssoziologischen Raster auch etwas, über das sich nur schwer sprechen lässt. Und wir wissen, Religion betrifft das Innerste des Innern. Das können Menschen teilweise sich selbst gar nicht vergegenwärtigen, was sie eigentlich zutiefst umtreibt, sodass man da auch nochmal einen kleinen Vorbehalt machen kann. Aber die andere Ebene ist, wie der Mensch aus der Sicht jetzt der christlichen Überlieferung von Grund auf angelegt ist und von Augustinus über Thomas von Aquin bis hin zu Rahner und Propper, um zwei moderne Theologen zu nennen, ist klar, der Mensch ist ein Wesen, das über sich selbst hinausgeht, im Denken, aber auch im Fühlen, wenn man so will, und dass diese Transzendenzbewegung des Menschen eben eine Antwort finden kann in den Angeboten des Glaubens. Diese Transzendenzstruktur des Menschen zu leugnen, wäre gewissermaßen eine Resignation im Blick auf diese religionssoziologischen Befunde. Ich würde eher sagen, die Aufgabe von Theologie und Kirche ist es weiterhin, die Sinnangebote des Glaubens kreativ und gut und adressatensensibel einzuspielen. Und dann wird sich schon zeigen, ob hier und da etwas wächst und gedeiht. Aber hier jetzt vorschnell gewissermaßen die Flinte ins Korn zu werfen, wäre eine falsche Schlussfolgerung.
Könnt ihr auch sagen, naja, Transzendenzbezug, Sehnsucht, das lässt sich vielleicht eben auch mit einem materialistischen Weltbild erstmal beantworten, zum Beispiel in so Vorstellungen des Transhumanismus. Wir diskutieren gerade wieder viel über Leute wie Peter Thiel und Elon Musk, die eben die Vorstellung haben, dass der Mensch in irgendeiner Form mit Hilfe von Technik ewiges Leben erreichen kann. Vielleicht ist das ja für manche Leute eine überzeugende Alternative.
Ja, also die Grundfigur, dass der Mensch sich selbst überschreiten will und dass das irgendwie eine Antwort finden soll, kann man am Transhumanismus illustrieren. Hier wird gewissermaßen versucht, mit biotechnischen Mitteln das, was Dante in der Divina Commedia das Trasumana, also die Selbstüberschreitung des Menschen genannt hat, also selbst herzustellen. Bei Dante und auch in der christlichen Theologie wird allerdings darauf Wert gelegt, dass der Mensch nicht aus eigener Kraft die gelungene Selbstüberschreitung herstellen kann, sondern dass er dazu angewiesen ist auf die Gnade Gottes. Nicht umsonst taucht der Begriff Trasumana an der Schwelle zum Paradies auf, wo eben die Frage virulent wird, kann Dante gewissermaßen hier diesen Übergang schaffen? Und es ist klar, er kann es nicht alleine schaffen, sondern er kann es nur, wenn er Anteil gewinnt an der vergöttlichenden Dynamik, die durch die Menschwerdung Gottes freigesetzt wird. So dass man hier sieht, hier taucht bei Dante ein altes Motiv auf, nämlich dass die Vergöttlichung des Menschen grundgelegt wird durch die Menschwerdung Gottes. Ein Motiv, das jetzt bei Leuten wie Johannes Hoff, die sich kritisch mit dem Transhumanismus auseinandersetzen, auch wieder offensiv eingespielt wird in die Debatte.
Du hast ja gerade Johannes Hoff erwähnt. Johannes Hoff taucht mit einer anderen These auch in dem Sammelband auf. Diese These klingt erstmal total uneinleuchtend, kontraintuitiv. Und zwar sagt Johannes Hoff, wir sind nie säkular gewesen. Also Säkularisierung, die hat gar nicht stattgefunden. Kannst du erklären, was er damit meint und ob wie einleuchtend du diese These findest?
Ja, wer nicht an Gott glaubt, glaubt nicht an nichts, sondern an alles Mögliche, sagt Johannes Hoff. Und er knüpft hier einerseits an die Kritik der Propheten Israels, die quasi die Götzenverehrung immer wieder scharf inkriminiert haben. Und jetzt in unserer modernen Gesellschaft macht man halt die Beobachtung, dass Leute Dinge wie Geld, wie Sex, wie Körper als Letztgrößen für sich entdecken. Und Hoff sagt, ja, das sind eben Formen von Idolatrie. Das sind quasi moderne Formen von Götzendienst. Jetzt steckt da natürlich eine stark normative, vom biblischen Monotheismus geleitete Optik dahinter. Also man kann als Theologe diese These vertreten, darf sich dann aber nicht wundern, dass die Anschlussfähigkeit im Blick auf die Religionssoziologie begrenzt ist, wo man ja gerade versucht, auch Verschiebungen zu registrieren, die Transzendenzvorstellungen betreffen. Und da wird dann eben gesagt, klar konturierte Vorstellungen von Gott werden eher weniger und semantisch vage Vorstellungen über irgendetwas, was die Letztgröße von allem sein kann, nehmen zu. Und das ist dann wieder eine Herausforderung an die Theologie, einen begrifflich klaren Gehalt von Gott in die Debatte zu bringen. Hier hat ja der gerade verstorbene Jürgen Habermas im letzten Jahr noch einen vielbeachteten Beitrag in der Festschrift für Thomas Schmidt geliefert, wo er gesagt hat, es reicht hier nicht, die Transzendenzvorstellung ganz vage sogar auf Diesseitsglück auszudehnen. Wenn man die harten Fragen, ob es nach dem Tod weitergeht oder ob es für die Opfer eine Restitution der Gerechtigkeit geben soll, dann muss man auch den klassisch-theistischen Gottesbegriff stark machen. Und er lädt uns Theologinnen und Theologen geradezu ein, das auch in der Debatte präsent zu halten und einzubringen. Das ist für einen Philosophen, der sich als religiös unmusikalisch bezeichnet hat, doch eine bemerkenswerte Anregung.
Könnte man da sagen, dass Habermas vielleicht mit seiner Kritik sogar eine Art Selbstsäkularisierung der Kirchen und der Theologen kritisiert hat? So ein Teil dieser Säkularisierung auch aufs Konto der Theologen geht.
Das könnte man jetzt natürlich daraus folgen. Es gibt tatsächlich von Habermas auch Äußerungen, dass die Theologie in ihrem Bemühen, auf moderne, säkulare Diskurse Bezug zu nehmen, den Rückkopplungseffekt haben kann, dass sie sich selbst gewissermaßen in diesen Diskursen verliert und also ihr Proprium von Gott, von Jesus Christus, von der Kirche als Lese- und Interpretationsgemeinschaft zu reden, hier möglicherweise zu kurz kommt. Also insofern kann man sagen, steckt darin auch die Lektion drin, Schuster, bleib bei deinen Leisten und versuch auch in den säkularen Debatten deine, selbst wenn sie sperrig erscheinen, deine Inhalte einzubringen.
Gehen wir nochmal auf Loffelt zurück. Apatheismus oder Atheismus? Der Apatheismus ist ja so eine Art stille Gleichgültigkeit. Warum ist diese Gleichgültigkeit für die Kirchen, für alle, die den Glauben zu verkünden haben in dieser Welt, eigentlich die größere Herausforderung als so mal ein lautstarker, selbstbewusster Atheismus?
Die Herausforderung ist die, dass es keine Resonanzflächen gibt. Ja, wer religiös gleichgültig ist und diese Gleichgültigkeit als Habitus gewissermaßen verinnerlicht hat, der ist zunächst nicht ansprechbar auf das, sodass man vielleicht vorsichtig darauf hinweisen kann, dass es im menschlichen Leben Bruchmomente gibt, Glückserfahrungen gibt, die diesen Immanenzhorizont überschreiten, sodass man dem religiös Gleichgültigen quasi nahelegen kann, dass es eben Situationen gibt, in denen jetzt der Käfig der Immanenz als solcher durchstoßen, durchbrochen wird. Ja, wenn ich also nur ganz knapp einem tödlichen Unfall entkommen will, stellt sich irgendwie Dankbarkeit ein. An wen kann ich die adressieren? Wenn ich schwere Schuld auf mich geladen habe, gibt es eine Adresse, der ich diese Schuld bekennen kann in der Hoffnung, dass sie vergeben wird? Also solche Grunderfahrungen, die auch in der Gegenwartsliteratur durchgespielt werden, wo letzte Erfahrungen des Menschseins artikuliert werden, für die ist auch ein sich selbst religiös indifferent verstehender Zeitgenosse letztlich nicht unerreichbar. Und so können sich dann mögliche Brückenschläge ins Feld der Religion auftun, aber es kann auch sein, dass das nicht gelingt. Insofern stimmt es schon, Kardinal Kaspar hat jüngst mal gesagt, ein echter, waschechter Atheist ist eigentlich ein Glücksfall für einen Theologen. Warum? Weil hier eben Gott bestritten wird und dadurch, dass er bestritten wird, auch nochmal präsent gehalten wird, sodass sich hier Diskursmöglichkeiten ergeben, die zunächst bei einem religiös indifferenten Zeitgenossen so nicht da sind.
Im Zusammenhang, wenn in der Kirche über diesen Säkularisierungsprozess gesprochen wird, dann geht es auch immer um die Frage, ob die Kirche sich nicht ändern muss. Da gibt es eine Erkenntnis, die sich aus der Analyse von Lofeld ergibt, die hat der tschechische Religionsphilosoph Tomáš Halík formuliert, auch in dem Buch. Halík sagt, sowohl kirchlich konservative als auch kirchlich progressive irren sich. Er schreibt, auf der einen Seite die Nachahmung vergangener Zeiten und der Retrokatholizismus, die werden die Vergangenheit nicht zurückbringen. Und umgekehrt sagt er aber auch, wer aber vielleicht erwartet, dass sich die Kirche dann wieder füllen werden, wenn der Pflichtzölibat für die Priester abgeschafft wird oder wenn Frauen zu Priestern geweiht werden oder gleichgeschlechtliche Paare heiraten, der irrt ebenfalls. Das klingt ja irgendwie so. Säkularisierung ist Schicksal und man kann eigentlich nichts dagegen tun. Weder Neuevangelisierung noch progressive Kirchenreformen bringen die Leute wieder zurück zum Glauben. Ist das nicht auch, sozusagen, steckt da nicht auch die Versuchung drin, dass man einfach fatalistisch wird?
Ja und nein. Also einerseits hat diese Diagnose der religiösen Indifferenz etwas Erleichterndes. Warum? Weil die Bemühung um Optimierung, sei es, dass sie also über Strukturreformen erfolgt, sei es, dass sie über Maßnahmen der Evangelisierung erfolgt, hier nicht mehr an Erfolgserwartungen gebunden wird. Also es kann sein, dass sich Leute in der Pastoral enorm bemühen und dass die Früchte ihres Bemühens eben doch sehr dürftig sind. Da weist Lofeld und Halík tut es mit ihm darauf hin, dass eben der ganze Rahmen momentan so ist, dass er für Kirche und Pastoral eher schwierig ist. Dennoch daraus jetzt den Schluss zu ziehen und zu sagen, ja, legen wir unsere Hände in den Schoß und warten, bis die Zeiten wieder besser wären, wäre falsch. Wird auch von Lofeld ausdrücklich nicht als Rezept jetzt anempfohlen. Es wäre ein Missverständnis seiner These. Er selbst sagt oder erinnert daran, dass die Erzählung der biblischen Geschichten, die Erinnerung und das Teilen von Glaubensgeschichten, aber auch die Figur der Kenosis, also der Entäußerung und der Bereitschaft, quasi Talerfahrungen in der Nachfolge Christi mitzumachen, hier auch hilfreich sein können. Er will eben unter dem Stichwort Optimierungsparadigma vermeiden, dass Leute die Erwartungen selbst zu hoch schrauben und dann total frustriert sind, wenn sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Und Leistungsdenken war noch nie ein durch den Glauben freigesetztes, also hier ist eine gewisse Relativierung, denke ich, hilfreich. Ich würde allerdings dieser etwas plakativen Formel vom Retrokatholizismus auch nicht folgen wollen, weil ich persönlich, und das ist auch das Programm der Zeitschrift Communio, sehr wohl dafür eintreten würde, dass die Ressourcen des Glaubens immer durch Kirche, durch kreative Theologie einzuspielen sind, egal wie die Resonanzverhältnisse sind. Selbst wenn jetzt durch zunehmende religiöse Indifferenz die Resonanzverhältnisse eher eingeschränkt sind, sind wir trotzdem gehalten, nach wie vor das zu tun, was andere vor uns in der Geschichte der Kirche auch schon getan haben, nämlich die sinnstiftende Kraft des Evangeliums mit den Mitteln, die wir haben, präsent zu halten.
Ein Anlass für das Buch, und du hast es auch schon erwähnt, war ja die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, eine große, ja, religionssoziologische Erhebung, Diesmal nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch die katholische Kirche wurde untersucht und hat sich an dieser Untersuchung beteiligt. Und da gab es einen Streit um diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zwischen dem evangelischen Theologen Friedrich Wilhelm Graf, der das kritisiert hat, und dem Religionssoziologen Detlef Pollack. Pollack hat gesagt, diese Kritik ist eine theologische Immunisierungsstrategie gegen unsere soziologischen Erkenntnisse. Worum ging es bei diesem Streit zwischen Pollack und Graf?
Ja, Friedrich Wilhelm Graf hat im Jahr 2004 ein Buch geschrieben, Wiederkehr der Götter, das übrigens 90.000 Mal verkauft worden ist, also für ein theologisches Buch enorm erfolgreich war, wo er eine undifferenzierte Theorie der Säkularisierung mit guten Gründen zurückgewiesen hat, mit einer bemerkenswerten Wachheit für die Vielfalt religiöser Phänomene und dem Blick darauf, dass global betrachtet sehr unterschiedliche Situationen da sind. Grafs Diagnose einer Wiederkehr der Götter ist natürlich durch den Befund der religiösen Indifferenz jetzt enorm herausgefordert. Und er hat die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung scharf kritisiert. Wer dumm fragen würde, würde auch unterkomplexe Antworten erhalten, so Graf mit einem Schuss Polemik. Das wiederum hat Pollack veranlasst, Graf jetzt eine Immunisierungsstrategie vorzuwerfen. Und in dem Buch zeichnet er auch unterschiedliche Varianten nach, sodass der harte Konflikt zwischen Pollack und Graf vielleicht zu den interessantesten Debattenbeiträgen des Buches zählt. Ich habe dann Graf gebeten, doch auch nochmal auf Pollack zu reagieren. Das wollte er eigentlich nicht, aber er war bereit, ein Gespräch zu führen. Und das war für mich jetzt sehr interessant zu sehen, wie Graf tatsächlich teilweise auf blinde Flecken der aktuellen religionssoziologischen Befragungen hinweist, indem er zum Beispiel auf die Kirchenmusik verweist, die religionssoziologisch noch nie groß thematisiert wurde, die aber eine enorme Resonanz auch bei agnostischen und religiös indifferenten Zeitgenossen hat, einfach weil sie immer wieder Bach hören oder andere Sachen oder Museen. Ja, in der Alten Pinakothek oder im Kunsthistorischen Museum in Wien, 2/3 der Sujets sind biblische Motive, die visualisiert werden, die Menschen auch ergreifen. Und so hat Graf also einen ganzen Katalog an blinden Flecken, die darauf hindeuten, ja, dass die religiöse Indifferenz zwar vielleicht ein Megatrend ist, aber kein Universaltrend, wie Loffelt selber auch sagt, sondern dass es sehr wohl hier und da Formen von Vitalität gibt. Und das ist quasi dann auch der letzte Punkt, der in dem Buch verhandelt wird, Kontrastwahrnehmung, über die wir vielleicht noch sprechen, durch Erik Waden oder Andreas Mein. Ja.
Genau, also Erik Waden hast du gerade erwähnt, ein norwegischer Bischof, der spricht vom Heimweh nach Herrlichkeit und er sagt, bei uns in Norwegen, da gibt's eigentlich nichts mehr zu säkularisieren. Du hast mit Waden in einem Interview über diese Erfahrungen in Norwegen gesprochen. Was berichtet ihr? Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten siehst du im Vergleich zu Deutschland und Österreich?
Ja, er weist zunächst darauf hin, dass die Länder in Skandinavien eigentlich die am stärksten säkularisierten Länder sind. Und er sagt, dann den bemerkenswerten Satz, es gibt hier nichts mehr zu säkularisieren, wir sind durch. Was es gibt, ist ein weit vorhandenes Vakuum und er registriert gerade im Blick auf die jüngere Generation ein vitales Interesse an katholischen Sinnangeboten. Ja, seine Kathedrale ist jeden Sonntag voll, man muss allerdings auch sagen, er ist ein besonders gebildeter, sprachgewandter, ja, und kreative Vermittler der Schätze, die im Erinnerungsraum der Kirche da sind. Insofern verwundert mich das nicht. Aber seine Kontrastwahrnehmung ist doch bemerkenswert, indem er sagt, es gibt kleine Neuaufbrüche und zwar mit einer doch bemerkenswerten Vitalität. Er würde das nicht nur als temporäre, schnell wieder verschießende Modetrends abtun, sondern er sieht hier die Hoffnung, dass der Glaube auch in vermeintlich voll durchsäkularisierten Gesellschaften wieder im Wachsen begriffen ist, wenn auch erst anfanghaft.
Andere Kontrastwahrnehmung kommt aus Frankreich. Wir haben da im Buch einen Beitrag von Xandro Pachter-Reihhofen, ein österreichischer Priester, der aber länger in Frankreich gearbeitet hat. Davon war in im deutschen Sprachraum zuletzt auch viel die Rede, also dass es in Frankreich einerseits eine massive Entkirchlichung gibt, andererseits aber auch gegenläufige Entwicklungen bei den Erwachsenentaufen, beim Gottesdienstbesuch von sehr jungen Leuten am Aschermittwoch. Ähnliche Phänomene werden auch aus anderen Ländern berichtet, aber wenn ich das richtig sehe, im Moment noch nicht aus Deutschland. Da kann man ja schon fragen, was unterscheidet eigentlich Deutschland und Länder wie Frankreich in dieser Hinsicht?
Gut, Frankreich hat seit 1900 eine laizistische Tradition. Es gab schon Diagnosen, dass die älteste Tochter der Kirche Frankreich der Apostasie verfallen sei. Das sind kulturpessimistische Diagnosen. Was interessant ist, und davon berichtet Xandro Pachter in seinem Beitrag, dass es eben seit einigen Jahren gerade unter Jugendlichen ein neues Interesse an katholischer Kirche gibt. Die erste Reaktion von Detlef Pollack war, ja, das sind Flashmobs gewesen. Da haben sich am Aschermittwoch Jugendliche zusammen verabredet und haben die Kathedralen geflutet. Nein, es sind schon auch Trends, die anhalten und die sich an den deutlich angestiegenen Zahlen an Erwachsenentaufen auch messen lassen. Katechesen finden Zuspruch und so weiter. Und in Deutschland und Österreich gibt es inzwischen auch erste Anzeichen. Ich war vor ein paar Wochen in Berlin, da sagte mir der dortige Pfarrer, es ist interessant, hier kommen jetzt neuerdings Jugendliche auch zu den Gottesdiensten, die null Sozialisation mitbringen, aber Fragen haben. Und er hat jetzt auch begonnen, Katechesen zu halten. Gut, da kommen 15, 20 hin, aber immerhin. Es ist ein neues Phänomen und hier in Wien in der Studentenseelsorge ist es ähnlich. Also es ist doch offensichtlich so, dass in der Generation der zwischen 15 und 25-Jährigen aufgrund der Krisenerfahrung, auch aufgrund der teilweise recht klar konturiert auftretenden muslimischen Jugend, die ja erstmals in der Schule auch miterleben, eine neue Rückvergewisserung auf eigene religiöse Traditionen stattfindet, die sich dann eben so auswirkt, wie es in Frankreich der Fall ist.
Und dadurch erklärt sich die Tatsache, dass hinter dem Titel des Buches Wiederkehr der Säkularisierung ein Fragezeichen steht. So Wiederkehr der Säkularisierung, der Streit um die religiöse Indifferenz, kostet 22,70 Euro und ist im Verlag Herder erschienen. Ich danke dir für das Gespräch, Jan.
Ich danke für die Fragen.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.